The Pioneer Morning Briefing mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Was war das wieder für eine Woche? Blicken wir ganz kurz zurück und schauen, was von der Woche übrig bleibt. München hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt, zum ersten Mal einen Grünen. Der 35-jährige Physiker Dominik Krause hat die Stichwahl mit 56,3% für sich gewinnen können. Zu seinem Wahlversprechen gehörte unter anderem das Entstehen von 10.000 neuen Wohnungen aus bisher leerstehenden Büroflächen. Die Europäische Kommission und Australien haben sich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt, nach 8 Jahren Verhandlungen. Die EU verspricht sich davon Zugang zu Rohstoffen. Es sollen fallen die meisten Zölle auf Autos, Maschinen und Chemieerzeugnisse. Auch wurde eine neue Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft gegründet. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist mit ihrer geplanten Justizreform gescheitert. Bei einem verfassungsändernden Referendum haben 54% der Wähler mit Nein, also gegen ihre Justizreform gestimmt. Für die Parlamentswahlen im Herbst 2027 kann das Referendum durchaus als Stimmungstest gewertet werden. In Umfragen erhält ihre Regierungspartei Fratelli d'Italia jedoch noch den größten Zuspruch. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat auf einer Energiekonferenz in Texas das EU-Klimaziel bis zum Jahr 2050 in Frage gestellt. Sie sei nicht per se gegen Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. Man könne es sich jedoch nicht leisten, energieintensive Industrien in Europa und Deutschland zu verlieren. In Genf hatte es eine Weltpremiere gegeben. Am Europäischen Kernforschungszentrum CERN konnte zum ersten Mal Antimaterie transportiert werden. Und das ist ziemlich spektakulär, denn Antimaterie kann man nicht so ohne weiteres transportieren. Denn wenn Antimaterie auf Materie trifft, vernichten sie sich gegenseitig und es wird Energie freigesetzt. Die Antimaterie soll nun künftig in ein neues Labor der Universität Düsseldorf geliefert werden. Man spricht von einer neuen Epoche der Physik. Eine 20-jährige US-Amerikanerin hat mit ihrer Klage gegen Google und Meta Recht bekommen. Weil die Plattformen sie süchtig gemacht haben sollen, wurden Google und Meta nun zu einem Schadensersatz von 3 Millionen US-Dollar verurteilt. Es ging hierbei nicht um die Inhalte der Plattform, sondern um das Produktdesign. Und das ist ein ziemlicher Paukenschlag. Social Media wurde somit aus juristischer Sicht nicht als Risikoraum, sondern als potenziell schädliches Produkt eingestuft. Der Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, wurde gefeuert. Beziehungsweise, so der HR-Sprech, er wurde bis zum Auslaufen seines Vertrages beurlaubt. Der Grund dafür sollen Führungsstilstreitereien gewesen sein. Hinterhäuser soll Mitarbeiter über Jahre hinweg beleidigt und schikaniert haben. Derweil dauern die Kriege in der Ukraine und im Iran an. Und jetzt die überraschende Nachricht dieser Woche. Kim Jong-un ist wiedergewählt worden und bleibt Präsident Nordkoreas. Das Parlament Nordkoreas wurde neu gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei märchenhaften 99,9%. Die Wahl Kim Jong-uns würde den, ich zitiere, einstimmigen Willen und Wunsch des gesamten koreanischen Volkes widerspiegeln. Das berichtete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur. Und damit sage ich, schöne neue Woche. Elefantenrunde nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Der große Fernsehauftritt für Generalsekretäre und Parteivorsitzende.
Und da müssen wir eben auch einen ganz klaren Punkt setzen, der mit uns auch verbunden wird als Sozialdemokratie.
Wir haben hier im Bund, finde ich, gute Arbeit gemacht. Es gab einen Schulterschluss zwischen der CDU und Bund und der CDU in Rheinland-Pfalz.
Und ich glaube, wir müssen SPD zeigen, die Hoffnung gibt, die Zuversicht ausstrahlt und die einen klaren Kurs hat. Und das ist unsere Aufgabe.
Also wir sehen, dass es eben nicht gelingt, die Grünen aus der Mitte rauszudrängen.
Das ist jetzt der Auftrag für uns, dass wir das hinlegen müssen.
Besonders nach Wahlen passiert in Deutschland etwas Faszinierendes. Nicht so sehr politisch faszinierend, sondern sprachlich. Plötzlich sprechen alle gleich.
Ist es wichtig, dass die Partei zusammensteht, gemeinsame Schlüsse zieht?
Wir gehen stärker aus dieser Wahl raus, als wir reingegangen sind.
Ich glaube tatsächlich, dass wir auch die Stärke haben werden, aus dieser Niederlage wieder hochzukommen.
Wir werden weiter kämpfen und noch stärker werden.
Willkommen in der Floskelrepublik Deutschland. Ein Land, in dem man ununterbrochen reden kann, solange man nichts sagt.
2026 wird das Jahr, wie ich immer sage, des Anpackens.
Dass wir jetzt anpacken.
Anpacken ist jetzt das Gebot der Stunde.
Wenn wir es jetzt anpacken.
Wir sind die Partei für alle, die was anpacken wollen.
Ja, dann lassen Sie uns doch dieses Thema heute mal so richtig schön anpacken. Denn Phrasen, sie sind etwas Faszinierendes. Sie klingen nach Inhalt, aber sie verpflichten zu nichts. Phrasen sollen uns einseifen und schützen. Vor allem die Absender, also die Politiker. Schützen vor Klarheit, vor Kenntlichwerdung, vor Verantwortung. Denn wer Phrasen absondert, macht sich unangreifbar. Macht sich unverständlich, verschwindet hinter Worten und Worthülsen.
Bei all den Fragen, die unser Land gerade bewegen, ich uns dringend rate, dass wir nicht im Status quo verharren. Der Status quo ist unser Gegner.
Status quo ist unser Gegner.
Deswegen ist der Status quo unser Gegner.
Das Problem ist nur, die Wähler merken das. Nicht so sehr nur, dass der Status quo der Gegner ist, das haben wir jetzt verstanden, sondern dass sie eingelullt werden mit Worthülsen. Kurt Tucholsky hat einmal geschrieben, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Das war 1931. Richtig verstehen kann man die Worte ja ohnehin nicht, aber eben richtig fühlen. Fühlen wie eine schwere Therapiedecke, die über einen gelegt wird. Damit es nicht so konkret ist. Denn genau darum geht es bei Phrasen. Durch sie werden die Menschen, die sprechen, unkenntlich. Wer in Phrasen spricht, sagt nicht, was er denkt und schon gar nicht, was er fühlt. Wer in Phrasen spricht, versteckt sich, laviert, macht es sich gemütlich im Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht. Und das ist kein rein kommunikatives Problem, sondern ein demokratisches. Das ist der Punkt, den viele unterschätzen. Politik ist nicht nur Verwaltung. Politik muss auch etwas mit Lust zu tun haben. Mit der Lust, sich einzumischen. Mit der Lust, zu widersprechen. Mit der Lust, überhaupt noch zuzuhören. Eine lustbefreite Politik ist im besten Fall müde, im schlechtesten Fall tot. Eine lustbefreite Politik ist Opium fürs Volk bzw. Valium fürs Volk. Und da wäre das Eindösen noch der beste aller Ausgänge. Andernfalls schaut man dorthin, wo es wieder knallt und spürbar wird. Dass Extremisten und Populisten erfolgreich sind, liegt auch daran, dass sie emotionale Authentizität ausstrahlen. Mag ja sein, dass sie lügen und betrügen, doch sie sind emotional ehrlich. Sie verdrehen die Augen, wenn sie genervt sind, verziehen ihr Gesicht, wenn sie Verächtliches denken, sie feixen und grinsen, wenn sie sich freuen. Diese emotionale Ehrlichkeit ist für die Bindung zu anderen noch wichtiger als die inhaltliche Ehrlichkeit. Wenn mein Gegenüber eine durchprofessionalisierte weiße Wand ist, perle ich an ihr ab und wende mich dorthin, wo Politik emotional noch etwas auslöst. Und auf gar keinen Fall dürfen Demokraten diese Art zu sprechen allein den Extremisten überlassen. Politiker wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Sarah Wagenknecht oder Gregor Gysi zeigen, dass Populismus auch demokratisch funktionieren kann. Sie sprechen nicht wie ein Koalitionsvertrag, sie sprechen wie Menschen. Manchmal unflätig und manchmal auch überzogen.
Naja, rausfliegen ist es gleich. Rausfliegen ist rausfliegen. Rausfliegen ist scheiße.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa.
Und Carsten Linnemann scheint es ja eigentlich auch zu wissen.
Und so gewinnt man Wahlen, dass man so ist, wie man ist und das sagt, was man denkt.
Und immerhin, diese Woche ist ein anderer kurz aus seiner Rolle gefallen. Lars Klingbeil, der Mann, der sonst gerne sagt...
Ich will Ihnen das auch ganz klar sagen.
Ich sage hier sehr klar.
Ich will das hier klar sagen.
Um dann jedes Mal danach eben genau nicht klar zu sein. Der hat nun, zur Überraschung vieler, eine, tatsächlich klare Rede gehalten. Bei der Bertelsmann Stiftung am vergangenen Mittwoch hat er das Umherlavieren beendet. Oder, mal sehen, erstmal pausiert und so etwas wie Klartext gesprochen.
Wir können nicht jede Krise und jedes Problem einfach mit noch mehr Geld beantworten. Der Staat hat eine Schutzfunktion, die wird er ausüben. Niemand in unserem Land wird auf sich alleine gestellt sein. Das gilt erst recht in Krisen, aber wir überfordern uns selbst. Wenn wir jedes Risiko und jedes mögliche Problem am Ende vom Staat regulieren oder mit Steuergeld lösen wollen.
Und siehe da, fast schon erfrischend. Als hätte jemand kurz das Fenster geöffnet und frische Luft gelassen in einen Raum voller abgestandener Sprache. Wenn Politik wieder etwas auslösen soll, wenn sie Menschen erreichen will, dann muss das wirklich aufhören mit dieser Wischiwaschi-Sprache. Demokratie ist nicht nur ein System, nicht nur reine Mechanik. Demokratie lebt. Und um zu leben, braucht sie eine gewisse Kerntemperatur. Sie braucht Emotionen und eben auch Lust. Wir kennen von Sigmund Freud das Lustprinzip, also das Ausrichten des Lebens danach, Lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden. Davon brauchen wir auch mehr in der Politik. Wenn Demokraten für sich begeistern wollen, müssen sie sich erstmal selbst für sich begeistern. Lustvoll sprechen, streiten und regieren. Dann machen vielleicht auch mehr Menschen wieder mit bei diesen sogenannten Parteien der demokratischen Mitte. Die neue Woche wird bestimmt wieder wild, aber wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. Heute beginnen die Festtage der Staatsoper Berlin. Sie finden bis zum Ostermontag statt und begleiten auch dieses Jahr das Osterfest musikalisch und theatralisch. Laut Festtagsprogramm soll in dem Stück Die schöne Müllerin von Franz Schubert Markus Hinterhäuser am Klavier sitzen. Ja genau, das ist derjenige, der als Intendant der Salzburger Festspiele gefeuert wurde. Am morgigen Sonntag wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt und auf die Sommerzeit umgestellt. Das heißt, wir bekommen eine Stunde Schlaf weniger. Und falls Sie, so wie ich, Mühe haben, sich zu merken, wann die Uhren vor und wann wieder zurückgestellt werden, hier kommt die ultimative Eselsbrücke. In Spring, we spring forward. In Fall, we fall back. Und das bringt mich zur Frage, was sind Ihre Lieblingseselsbrücken? Nicht nur zur Zeitumstellung, sondern ganz generell. Schicken Sie sie uns bitte als Sprachnachricht über WhatsApp. Wir werden sie nächste Woche hier abspielen und kommentieren. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie in den Shownotes. Nicht nur weniger Schlaf werden wir in Berlin haben, sondern hier gilt auch für uns morgen Alarmstufe Rot. Am Sonntag findet der Berliner Halbmarathon statt. Erwartet werden bis zu 40.000 Teilnehmer und ungefähr 1 Million Straßensperrungen. Am Montag wird das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für die Inflationsrate für März 2026 bekannt geben. Außerdem wird das Wirtschaftsvertrauen für März veröffentlicht, ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Am Dienstag kommen die deutschen Arbeitslosenzahlen vom März raus und der Deutsche Wetterdienst hält eine Pressekonferenz, in der sie mit Projektionen Auskunft über mögliche Entwicklungen des Klimas in der Zukunft gibt. Am Mittwoch müssen Sie sich in Acht nehmen und vor Menschen verstecken, die sich für besonders witzig halten. Und Sie und ich, wir wissen, dass Sie das eigentlich nicht sind. Es ist der 1. April. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute legen eine neue Konjunkturprognose vor. Diese sogenannte Gemeinschaftsdiagnose wird auch auf die Folgen des Iran-Krieges für das Wirtschaftswachstum eingehen. Am Donnerstag wird der EZB-Monatsbericht veröffentlicht und der Film The Drama mit Robert Pattinson und Zendaya kommt in die deutschen Kinos. Der Film erzählt von den Vorbereitungen einer Hochzeit, die von Streitereien und einem düsteren Geheimnis geprägt sein sollen. Und der Trailer, der macht tatsächlich einen phänomenalen Eindruck. Am Freitag ist Karfreitag. Das ist, wie wir wissen, ein bundesweiter Feiertag. Und ja, ich befürchte, auch in diesem Jahr müssen wir uns die Diskussionen zum Tanzverbot anhören. Getanzt werden darf, nämlich nur in Bremen und in Berlin ab 21 Uhr. Bleiben wir bei den Phrasen und sprechen über die FDP. Die einst so stolze Partei verschwindet aus Parlamenten wie Tinte im Regen. Leise, unaufhaltsam, als hätte es sie nie wirklich gegeben. Nun ist der Vorstand geschlossen zurückgetreten, um wieder anzutreten. Zu diesem Vorstand gehört auch der Gast im aktuellen 8. Tag. Die Unternehmerin, KI-Investorin und Generalsekretärin der FDP, Nicole Büttner. Mit ihr wollte ich über die Zukunft der FDP sprechen. Ob Nicole Büttner Erklärungsansätze hat, im besten Fall sogar klare Erklärungsansätze, das hören Sie im aktuellen 8. Tag.
Ich glaube sozusagen, dass der Liberalismus wird oft als ein elitäres Projekt sozusagen dargestellt. Und das sind die Leute, die schon erfolgreich sind, die besser verdienen.
Woran glauben Sie, liegt das?
Also ich, an der einen oder anderen Stelle mag es auch an Selbstdarstellung gelegen haben, aber dass wir eben nicht klar genug
Selbstdarstellung
sagen,
der Partei und ihrer Figuren.
Zum Beispiel, ja. Wir sind nicht die Partei nur für die Besserverdienenden oder so. Das ist einfach ein falsches Bild, sondern wir sind die Partei für alle, die was anpacken wollen, die was reißen wollen, die was bewegen wollen in diesem Land. Und das sehe ich auch, wenn ich so durchs Land fahre und mich mit ganz vielen Mitgliedern, Engagierten unterhalte, dann sehe ich die alle, ja, der irgendwie Medizinprodukteunternehmer und die Pflegekraft und all diese Menschen.
Die Pflegekraft?
Ja, natürlich. Die sehe ich da, tatsächlich. Und ich finde, das ist so das Mindset, was ich mir wünsche, klarzumachen, weil beim Liberalismus geht es ja nicht darum, die Zustände zu zementieren im Land. Es geht darum, für jeden eine Möglichkeit zu schaffen, für jeden die Chance zu schaffen, etwas aufzubauen, sich eine Wohnung zu kaufen, unabhängig vom Elternhaus oder Herkunft. Also das ist ja sozusagen das zentrale Thema, dass wir sagen, wir wollen, dass Menschen stark sind. Wir wollen, dass sie den Weg gehen können, selbstbestimmt, den sie gehen wollen.
Total. Und deswegen nochmal die Frage, wo geht die Schere auseinander zwischen Wahrnehmung und das, wofür sie eigentlich stehen oder stehen wollen? Liegt es an einer falschen Politikkommunikation?
Ich glaube, dass ganz viel schon auch in der Kommunikation liegt.
Der Krieg gegen den Iran verändert die Lage an den Finanzmärkten spürbar. Unsicherheit, steigende Preise und die Aussicht auf neue Zinserhöhungen setzen Investoren unter Druck. Was bedeutet das konkret für Märkte und Geldpolitik? Darüber spricht der ehemalige Bundesfinanzminister Jörg Kukies im Gespräch mit meiner Kollegin Josie Müller.
Also die Phase der Zinssenkung ist jetzt erstmal rum und es dürfte eher wieder in die umgekehrte Richtung gehen.
Für die EZB gilt das. Also wenn man sich einfach die Forward-Kontrakte, Futures anguckt im Moment, dann preist der Markt ein, dass irgendwo 3-4 Zinserhöhungen durchaus möglich sind im nächsten Jahr. Also das ist realistisch. Wir sehen eine ziemliche Differenzierung zwischen den Zentralbanken, also was eingepreist wird, wenn man jetzt einfach mal die zwei großen Zentralbanken Fed und EZB nimmt, dann ist für die Fed keine große Zinserhöhung eingepreist. Viele Marktbeobachter sagen, das liegt einfach an der Differenzierung, hat eine Zentralbank ein sogenanntes duales Mandat, will heißen Wirtschaftswachstum und Inflationsbekämpfung im Mandat oder nur Inflationsbekämpfung. Und tendenziell kann man beobachten, dass die Zentralbanken, die nur Inflationsbekämpfungsmandat haben, höhere Zinssteigerungen eingepreist haben vom Markt als die mit Dual-Mandat. Ganz einfach gesprochen, für die EZB sieht es nach mehr Zinserhöhungen in den nächsten 12 Monaten aus als für die Fed.
Warum derzeit kaum Anlageklassen als sicher gelten und wie stark der Konflikt Inflation und Zinsen weiter antreiben könnte, all das und mehr hören Sie in dieser Folge. Die SPD steht nach ihrer Niederlage in Rheinland-Pfalz sichtbar unter Druck. Zwischen Reformanspruch, innerparteilichem Widerstand und der Frage, wohin diese Partei eigentlich noch will. Meine Kollegen Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus schauen genau auf diesen Moment und diskutieren, ob das, was wir gerade erleben, schon ein Aufbruch ist oder nur der nächste Versuch, sich neu zu erfinden.
Lars Dingbeil hat jetzt diese Rede bei der Bertelsmann Stiftung gehalten, wo es um ein Modernisieren Deutschlands ging. Also wie kriegen wir Deutschland moderner? Und selbstverständlich war das jetzt bemerkenswert, was er da hier und da und dort gesagt hat. Aber der ganze Tonfall hat Sigmar Gabriel häufig zitiert. Wer nicht lächeln kann, soll keinen Laden aufmachen. Und das gilt ja für eine Partei eigentlich auch. Und ich weiß nicht, ist dir die Rede so vorgekommen, als stünde da jetzt der junge Mann, der Lars Klingbeil ist, der große Mann, der starke Mann, der Lars Klingbeil ist und sagt, so Freunde, jetzt fasse ich Deutschland an. Ich nehme es jetzt in die Hand.
Es ist ja offensichtlich, dass der SPD so eine Zukunftserzählung fehlt. Ja, die haben irgendwie ein Visionsvakuum. Wenn man jetzt quasi die Erwartung, die ich an die SPD und auch an Lars Klingbeil hatte, als Messlatte anlegt, dann würde ich sagen, war ich da schon sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde, es hatte was von Agenda-Moment. Es hatte was von Ruckrede.
Oh nein, oh nein, oh nein.
Du kannst gleich deine Meinung sagen. Aber ich finde, er hat durchaus es geschafft, auch mal über seinen Schatten zu springen, auch rote Linien der SPD zu überschreiten. Er hat versucht, ein Stück weit wegzukommen von dem Strukturkonservatismus der SPD. Insofern, dass er ganz klar gesagt hat, wer heute auf den Status quo setzt, der wählt den Abstieg. Und wenn eine Partei ja zuletzt mit dem Status quo verbunden wurde und auch mit dem Bewahren des Status quo, dann waren das nicht so sehr die Konservativen, sondern vielmehr die SPD.
Carina spricht auch mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein über die Reformvorschläge von Lars Klingbeil, über mögliche Konfliktlinien in der schwarz-roten Koalition und über die Frage, wie viel Veränderung politisch gerade überhaupt durchsetzbar ist. Die Links zu diesem und zu allen anderen hier erwähnten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doğan.